Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Bundesrat Leuenberger lenkt ein in der Polemik um die Bundesratswahl. Er will nun doch vor Ende Jahr zurücktreten. Die Jahrhundertflut in Pakistan hat ihre politischen Profiteure. Außerdem Schutz der Urvölker. Kann die Deklaration der UNO mehr sein als ein Lippenbekenntnis? Und warum Lummerland besser ist als Entenhausen? Wir sagen's hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Karin Britsch mit den Nachrichten.
Bundesrat Moritz Leuenberger wird früher als geplant zurücktreten. Das hat sein Departement mitgeteilt. Damit kann die Bundesversammlung die Nachfolge der Bundesräte Leuenberger und Merz am gleichen Tag bestimmen. Gemäß dem Parlamentsgesetz wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Leuenberger zuerst gewählt, voraussichtlich in der Herbstsession. Leuenberger begründet seinen Schritt damit, dass die Bundesversammlung so politische und regionale Kriterien besser berücksichtigen könne. Auch die Departementsverteilung werde so leichter. Bis wann Leuenberger im Amt bleibt, werde er nach Rücksprache mit dem Gesamtbundesrat nächste Woche mitteilen. Ursprünglich wollte Leuenberger den Bundesrat Ende Jahr verlassen. Starker Regen hat in den bereits überschwemmten Gebieten Pakistans das Wasser wieder steigen lassen. Die neuen Regenfälle behindern die Rettungsarbeiten. Flugzeuge können nicht fliegen und Boote nicht fahren. Tausende Menschen müssten dringend mit Lebensmitteln versorgt werden und auch Zelte und Decken müssten verteilt werden. Weiterhin kritisch ist die Lage auch im Nordwesten Chinas, konkret in der Provinz Gansu. Dort waren gestern bei Erdrutschen ganze Dörfer begraben worden. Mindestens 330 Menschen starben, über 1000 werden noch vermisst. Noch 500 Menschen werden in der Himalaya-Region Ladakh vermisst. Dort waren am Wochenende mindestens 140 Menschen bei einer Sturzflut ums Leben gekommen. Russland kämpft weiter gegen die Brände. Im Ural bedrohen die Flammen inzwischen die Atomanlagen von Majak und Snieschinsk. Bei der Wiederaufbereitungsanlage Majak, etwa 2000 Kilometer östlich von Moskau, wurde der Ausnahmezustand verhängt. Wälder und Parkanlagen dürfen nicht mehr betreten werden. Vielerorts leiden die Menschen unter dem giftigen Smog und Rauch. In Moskau sterben derzeit doppelt so viele Menschen wie sonst im Sommer. Im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien hat sich die Lage nach den Überschwemmungen vom Wochenende beruhigt. Das Hochwasser entlang der Neiße hat Schaden in Millionenhöhe verursacht. Weiter flussabwärts wird der Wasserhöchststand in den nächsten Stunden erwartet. Evakuierungen seien wohl nicht notwendig, heißt es. Die Helfer seien aber bereit. Israels Premierminister Netanyahu hat vor einer Untersuchungskommission zum israelischen Militäreinsatz gegen die Gaza-Hilfsflotte ausgesagt. Trotz diplomatischer Bemühungen der israelischen Regierung habe die Türkei die Aktivisten nicht daran gehindert, die israelische Seeblockade zu durchbrechen, sagte Netanyahu. Die Erstürmung der Schiffe sei mit internationalem Recht vereinbar gewesen. Israelische Einheiten hatten Ende Mai eine Gaza-Solidaritätsflotte mit Hilfsgütern an Bord gestürmt und dabei 9 Menschen getötet. Libyen hat einen Israeli nach 5 Monaten Haft freigelassen und nach Wien ausreisen lassen. Der Mann saß wegen Spionageverdachts im Gefängnis. Er soll in Libyen Gebäude fotografiert haben, die einst in jüdischem Besitz waren. Der Israeli sei dank der Vermittlung eines österreichischen Geschäftsmannes freigekommen, berichten israelische Medien. Der Geschäftsmann sei mit einem Sohn des libyschen Revolutionsführers Gaddafi befreundet. Nach offiziellen israelischen Angaben darf Libyen im Gegenzug zur Freilassung Hilfsgüter in den Gazastreifen liefern. Nordkorea hat nahe der umstrittenen Seegrenze zu Südkorea offenbar mehr als 100 Artilleriegranaten abgefeuert. Die meisten Geschosse seien in nordkoreanischen Gewässern eingeschlagen, einige seien jedoch auch auf südkoreanischer Seite der Grenze ins Meer gegangen. Das berichtet eine südkoreanische Nachrichtenagentur unter Berufung auf Militärkreise. Ein Sprecher des Generalstabs in Seoul hat die Angaben nicht bestätigt. Letzte Woche musste das Topmodel Naomi Campbell vor dem Kriegsverbrechertribunal aussagen. Heute war die Schauspielerin Mia Farrow an der Reihe. Vor Gericht steht Charles Taylor, der ehemalige Präsident von Liberia. Taylor soll für illegale Waffenlieferungen an Rebellen mit Diamanten bezahlt worden sein. Farrow widersprach in vielem den Aussagen Campbells und belastete damit Taylor. Ein Mann aus Mazedonien, der seit über 20 Jahren in der Schweiz lebt, muss das Land verlassen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Mann hatte sich vor 10 Jahren mit einem Bekannten ein Raserrennen geliefert. Dabei war sein Beifahrer ums Leben gekommen. Nach Ansicht des Bundesgerichts hatte sich der Mazedonier beim Unfall egoistisch und rücksichtslos verhalten. Weitere Verstöße hätten zudem gezeigt, dass der Mann Mühe habe, die schweizerische Rechtsordnung zu respektieren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.392 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.699 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.3853 gehandelt, der Dollar zu 1.0466. Das Wetter. Heute Abend bleibt es meist sonnig. In der Nacht gibt es von Westen her einzelne Gewitter. Morgen Dienstag wird es nach Auflösung von Restwolken ziemlich sonnig. Gegen Abend gibt es vor allem in den Bergen und im Süden stellenweise Platzregen und Gewitter. Die Temperatur steigt auf 26 bis 29 Grad. Am Mittwoch scheint noch zeitweise die Sonne bei rund 26 Grad, aber bereits tagsüber gibt es gewittrige Regenschauer.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Nachgeschobene Vorverlegung Leuenbergers langer Abschied wird kürzer. Der Zorn der pakistanischen Flutopfer trifft die Regierung, was der Armee gerade recht kommt und den Islamisten. Kraftprobe mit den Kemalisten, der türkische Premier nimmt sich die Generäle zur Brust. Gold und Gift, Reportage über das Elend der Indios im guatemaltekischen Hochland, in unserem Schwerpunkt zum Tag der indigenen Völker. Dann Feuerwerk der Fantasie, Jim Knopf, zum 50. und warum Zeit kulturell ist und unsere westliche Zeit die Welt durchdringt. Mehr dazu in unserer Sommerserie Faktor Zeit. Nun werden die Nachfolgerinnen oder Nachfolger der Bundesräte Merz und Leuenberger also doch am selben Tag gewählt. Nachdem der Druck immer größer geworden war, gab Leuenberger heute bekannt, dass er früher zurücktreten werde. Die Einzelheiten dazu aus dem Bundeshaus von Dominik Mayer.
Moritz Leuenbergers Entscheid kommt überraschend. Noch am Samstag hatte er im Schweizer Fernsehen mit einem Seitenhieb gegen Hans-Rudolf Merz gesagt:
«Ich habe gesagt und begründet, warum ich auf Ende Jahr zurücktritt. Und wenn jemand hat wollen, einen Doppelrücktritt, hätte er es so können, arrangieren können. Und weil er das jetzt nicht gemacht hat, ist das sein Problem und nicht meins.»
Doch nun geht Leuenberger also früher, spätestens auf Ende November. Die Ersatzwahl findet im September statt. Das Parlament bestimmt somit den FDP- und den SP-Sitz gleichzeitig neu. Persönlich äußert sich Bundesrat Leuenberger heute nicht zu seinem Entscheid. Er handle aus staatspolitischen Gründen, lässt er sein Departement mitteilen. Nun habe das Parlament mehr Möglichkeiten in Bezug auf, Zitat, politische und regionale Wahlkriterien. Leuenbergers Partei, die SP, kann von einem einzigen Wahltag profitieren. Nun wird zuerst der SP-Sitz und gleich anschließend der FDP-Sitz besetzt. Mit dieser Reihenfolge kann die SP verbindliche auf Unterstützung der FDP zählen. Es habe aber keinen Druck seitens der Partei gegeben, sagt ein Sprecher von Leuenberger. Dasselbe sagt SP-Fraktionschefin Ursula Wyss. Es habe Gespräche gegeben, mehr nicht.
Es gibt sicher diesen einen Vorteil, dass man zuerst an der Reihe ist, aber andererseits würde ich das wirklich relativieren, einfach deswegen, wenn beide am selben Tag gewählt werden, dann haben sie Abhängigkeiten, die auch nach vorne schließen und eindeutig kann man das einfach ganz grundsätzlich nie sehen,
sagt Ursula Wyss. Die FDP dankt heute Moritz Leuenberger für seinen, Zitat, vernünftigen Entscheid. Nun muss die FDP ihren Sitz als zweite Partei nach der SP verteidigen. Doch FDP-Fraktionschefin Gabi Huber will darin keinen Nachteil sehen.
Das sehe ich überhaupt nicht als Nachteil. denn die FDP, die Liberalen, erwartet, dass das Parlament die Regeln der Konkordanz respektiert. Und wenn man das tut, dann spielt es überhaupt keine Rolle, wer zuerst gewählt wird.
Moritz Leuenberger selbst scheint der frühere Abschied zu schmerzen. In einer Mitteilung wünscht er sich nämlich, dass er die Schweiz im Dezember als Altbundesrat an der Klimakonferenz in Mexiko vertreten dürfe. Entscheiden wird das der Bundesrat.
Dominik Meyer. Zugeschaltet ist jetzt Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Leuenberger argumentiert staatspolitisch heute, Philipp Burkhardt, dass er jetzt so entscheidet. Ist das nicht eben doch sehr parteipolitisch, denn es nützt seiner Partei?
Ja, also zumindest einen großen Vorteil für die SP hat diese kurzfristige Kehrtwende. Die Vereinigte Bundesversammlung wird in der Herbstsession nun zuerst über den vakanten SP-Bundesratssitz befinden. Das ist wegen dem Parlamentsgesetz so. Das besagt, dass bei mehreren Vakanzen zuerst die Nachfolge des amtsälteren Bundesrates bestimmt werden muss. Und das ist Moritz Leuenberger. Die SP-Wahl wird damit also vor die FDP-Wahl geschoben. Die SP hat es theoretisch leichter, einen Wunschkandidaten oder eine Wunschkandidatin durchzubringen, weil die Ausgangslage dann noch offener ist. Es erhöht zum Beispiel die Wahlchancen der Berner SP-Favoritin Simonetta Sommaruga, weil sie nun vor dem Berner Favoriten der FDP, Johann Schneider-Ammann, zur Wahl stehen würde, so denn beide kandidieren. Das mögliche Berner Duell könnte nun also eher die SP für sich entscheiden.
Andererseits, wenn das Feld nun von möglichen Kandidaturen und Konstellationen größer wird, kann das nicht auch zum Nachteil für die SP werden?
Absolut, das birgt auch Risiken und SP-Fraktionschefin Ursula Wyss ist sich dessen sehr bewusst, wie sie gesagt hat. Wenn zwei Sitze gleichzeitig zu besetzen sind, gibt das mehr Spielmöglichkeiten. Es braucht intensivere Absprachen zwischen den Parteien. Die Wahl wird unberechenbarer. In den nächsten Wochen wird somit eine Grundsatzdiskussion über die Zusammensetzung des Bundesrates losgehen. Und die beiden Parteien, die ja wiederholt auch einen Anspruch auf einen zusätzlichen oder einen ersten Bundesratssitz angemeldet haben, die SVP und die Grünen, die könnten jetzt Morgenluft wittern und diese Diskussion dann dafür nutzen, eigene Kandidaturen zu forcieren. Auf jeden Fall sind die Wahlen jetzt auf einen Schlag doch erheblich spannender geworden.
Wir haben es gehört, im Beitrag noch am Samstag gab sich Leuenberger kategorisch zur Frage des Zeitpunkts trotz Dementis. Da gab es wohl doch entsprechenden Druck, dass er jetzt einlenkt.
Also wenn Bundesrat Leuenberger eines ist, dann ist er druckresistent. Aber es ist schon klar, es hat Gespräche gegeben zwischen ihm und seiner Partei heute, der SP. Das haben auch zugegeben. Dabei habe man Vor- und Nachteile eines Vorziehens des Rücktrittes abgewogen, sagt die SP-Fraktionschefin Ursula Wyss. Und Bundesrat Leuenberger hat dann offensichtlich befunden, dass für ihn und die Partei die Vorteile doch überwiegen.
Die Einschätzungen aus dem Bundeshaus. Besten Dank, Philipp Burkhardt. Die Jahrhundertflut wirft Pakistan weit zurück. Die Infrastruktur ist flächig zerstört und auf 4 Millionen wird die Zahl der Flüchtlinge im eigenen Land inzwischen geschätzt. Die politischen Folgen lassen sich erst erahnen. Sicher ist aber, die ohnehin schon schwache Regierung des Landes macht bei der Bewältigung der Katastrophe eine schlechte Figur und sie wird noch schwächer werden. Karin Wenger.
Pakistans Präsident Asif Ali Zardari tingelt seit Tagen durch Europa. Die Kritik an Zardaris Abwesenheit während dieser Katastrophe wird in Pakistan immer lauter. Man spricht bereits von einer ausgewachsenen Regierungskrise. Für Zardari sei es wichtiger, mit denen den Kontakt zu pflegen, die ihn an die Macht gebracht hätten und ihn dort hielten, sagt die pakistanische Politikwissenschaftlerin Ayesha Siddiqa in Islamabad.
What he is trying to do is trying to make sure that the people who ensured that he came to power, and I'm referring here to the British government and the American government, that he.
Und das sei eben nicht das pakistanische Volk, sondern die britische und amerikanische Regierung, die ihn als Partner bei der Terrorbekämpfung sehe. In Pakistan selbst sei Zardari als Politiker unwichtig. Unbeliebt war Zardari bereits vor der großen Flut. Zu schwach ist seine Führung, zu zahlreich sind die Korruptionsvorwürfe. Von 1997 bis 2004 war er wegen Anklagen inhaftiert, die von Korruption bis Mord reichten, und neue Klagen kann er zurzeit nur deshalb abwehren, weil er bis zum Ende seiner Amtszeit politische Immunität genießt. Ein Mann also, der in ständiger Angst lebt und nur deshalb noch im Amt ist, weil er von der Militärelite bislang als politische Puppe geduldet wurde.
They are indirect masters of the state.
Das Militär habe die indirekte Herrschaft über Pakistan und sei die einflussreichste Institution im Land. Sie bestimme die Verteidigungsstrategie und die Außenpolitik und verfüge über den größten Teil der nationalen Ressourcen. Das bedeutet auch, dass längerfristig gesehen die Armee an die Macht zurückkehren werde, glaubt Ayesha Siddiqa. Vorderhand sei es aber für die Armee am bequemsten, Zardari im Amt zu lassen.
For the military, it's the most convenient thing to do.
Dieser alleine werde für die schleppende Hilfe im Krisengebiet verantwortlich gemacht, während die Armee die Führung übernommen habe und an Popularität dazugewinne. Neben der Armee nutzen aber auch islamistische Hilfsorganisationen die Krise aus, um mit Hilfe ihr Image zu stärken.
They have a much greater grassroot-level presence than the political parties.
Diese Gruppierungen seien gut organisiert, vorbereitet und besser verankert in der Gesellschaft als der Staat. Und sie würden von der Armee toleriert und unterstützt, sagt die pakistanische Politikwissenschaftlerin Ayesha Siddiqa. Und so werden sich die islamistischen Kräfte in Pakistan wohl einmal mehr gegen die gemäßigte, aber schwache Regierung durchsetzen.
Es geschehen erstaunliche Dinge in der Türkei. Vorige Woche gab es eine weitere Kraftprobe zwischen Politik und Militär. Präsident Gül und Premier Erdogan verweigerten einer Reihe von Generälen die Beförderung. Unter ihnen waren selbst allerhöchste Offiziere, nämlich der Generalstabschef und der Chef des Heeres. Das Militär musste Kompromisskandidaten bezeichnen. Heute wurden sie von der Regierung gebilligt. Die offene Krise ist damit abgewendet. Wer aber hat sich in der Kraftprobe letztlich durchgesetzt? Ich fragte Ulrich Pick von der ARD in Istanbul.
Man muss deutlich sagen, dass sich die Regierung durchgesetzt hat und dieses ganze Gerangel, diese Scharmützel, die in der vergangenen Woche hier stattgefunden haben, haben als Schluss letztlich die Stärkung von zivilpolitischen Strukturen hier in der Türkei. Das Militär musste eine Niederlage einstecken.
Und das bei dieser Armee, die sich eigentlich als die Hüterin der wahren Prinzipien dieses Staats versteht.
In der Tat, die Armee versteht sich als solches und das ist nach wie vor zum Tragen gekommen in all den Jahren. Und erst durch die Wahl von Erdogan 2002 ist im Grunde genommen der Einfluss des Militärs und dieser 10-15-prozentigen Oberschicht der sogenannten Kemalisten, immer orientiert an dem Namen Kemal Atatürk, dem Staatsgründer, zurückgewichen. Und dieser Kampf hält bis heute im Grunde genommen an. Aber man muss deutlich sagen, Erdogan ist derjenige, der auf dem Vormarsch ist, der der Liberalität hier im Land mehr Spielraum verleihen kann.
Erdogan, der schon vor einem Monat in einer Kraftprobe stand mit einem anderen Pfeiler des kemalistischen Staats, der Justiz, hat das System, sucht der Premier jetzt die letzten großen Bastionen des Kemalismus eine nach der anderen zu schleifen?
Ich denke nicht, dass das bewusst geschieht, dass man hier ganz bewusst gegenüber dem Militär auftritt und sagt, wir von der AKP möchten jetzt Positionen besetzen. Man will der Türkei ein Gesicht verleihen, welche auch Länder in Europa haben. Ein schönes Beispiel wäre Griechenland. Griechenland hat auch einen Putsch gehabt und das Militär musste lernen, die zweite Geige zu spielen, dass der Verteidigungsminister sozusagen das letzte Wort hat. Das war bislang hier in der Türkei nicht der Fall. Das ist erst durch Erdogan wirklich aufgetreten. Und das geht Zug um Zug. Und die, wie Sie schon sagten, die Justiz ist nach wie vor in kemalistischer Hand. Man will diese alten Stellungen bewahren. Und da möchte natürlich die AKP als ja momentan einzige mehr oder weniger liberale Kraft dort mehr Zugluft reinbringen.
Und der Vorwurf der Kemalisten, dass hier eine Partei, ein Premier antrete, um eine Parteienherrschaft zu errichten, zumal eine religiöse Partei, ist da was dran?
Nein, das ist wirklich eine Verschwörungstheorie, die hier in der Türkei sehr, sehr leicht wächst. Die ist ein guter Nährboden für Verschwörungstheorien. Man muss sagen, dieses Land leidet daran, dass es keine gute Opposition gibt. Die kemalistische Opposition war bisher ausgesprochen schwach. Es gibt seit zwei Monaten einen neuen Parteivorsitzenden der Kemalisten. Aber nach wie vor ist die islamische AKP die stärkste Partei. Und so gesehen sagen alle Gegner, nein, hier, dass Erdogan möchte gerne hier den Islamismus einführen, quasi eine islamische Republik nach iranischem Vorbild. Das ist überhaupt nicht möglich. Ich denke, die sogenannte Kulturrevolution von Kemal Atatürk war so klar, die säkularen Institutionen dieses Landes sind so gut fundiert, dass auch ein Premierminister, der aus dem politischen Islam kommt, diesen übrigens hinter sich gelassen hat und jetzt eine konservativ-religiöse Partei führt, dieses Land nicht umkrempeln kann.
Dass die Generäle sich wehren gegen den Verlust ihres Einflusses, auch politisch, ist nachvollziehbar. Wie sieht das die türkische Gesellschaft im größeren Zusammenhang? Wie viel Rückhalt hat Erdogan in dieser Frage, sagen wir, mehr Demokratie?
Also mangels einer guten Opposition ist es so, dass die Mehrheit der Türken hinter Erdogan steht. Gleichwohl, wenn sie mit Menschen sprechen, die wir in Mitteleuropa als Sozialdemokraten bezeichnen oder Liberale, Linksliberale, so werden die ihnen natürlich auch sagen, wir haben keine andere Möglichkeit, als Erdogan zu wählen. Das machen wir mit großem Magengrimmen, denn wir wollen eigentlich niemanden haben, der so tief religiös ist wie Erdogan, jemand auch, der so konservativ ist wie Erdogan. Aber es gibt keine Alternative. Erdogan hat im Laufe seiner 7-jährigen Regierung dieser Türkei mehr Liberalität angedeihen lassen als jede Regierung zuvor. Und das müssen wir stützen. Wir wollen die zivilpolitischen Kräfte hier im Land stärken. Und da ist Erdogan momentan, ich sag mal momentan noch, die erste Adresse. Aber um das noch hinwegzubringen, muss eine gute Opposition gedeihen. Die gibt es bislang noch nicht.
Die Einschätzung des ARD-Korrespondenten Ulrich Pick in Istanbul. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Zeit und Zeiten, Vollendeten und Unvollendeten und einem kleinen Jungen, der 50 wird. Zunächst aber, heute ist der UNO-Tag der sogenannten indigenen Völker. Die Bilanz ist ernüchternd. Zahlreiche dieser Urvölker leben weiterhin unter erbärmlichen Bedingungen, auch mehrere hundert Jahre nach ihrer Kolonisierung. Ihr Leben wird oftmals durch den Raubbau an ihrer Natur gefährdet. Ein Beispiel dafür ist der Goldabbau im guatemaltekischen Hochland. Er entzieht dem dort lebenden Indio-Volk die Lebensgrundlage. Auslandredaktor Franco Battel hat das abgelegene Berggebiet besucht.
Das Dorf San Miguel Ixtuacan liegt malerisch zwischen Hügeln und Wäldern. Hier wohnen fast ausschließlich Mam-Indios, Nachfahren der Maya. Um die weiß getünchte Kirche im Kolonialstil stehen Marktstände. Bäuerinnen und Bauern hocken hinter Bohnen und tropischen Früchten. Andere bieten raubkopierte CDs oder buntes Plastikgeschirr an. Die gemütliche Stimmung trügt, denn wegen der Goldmine, die ein paar Kilometer entfernt liegt, sind viele in San Miguel und in der Umgebung krank. Vor allem Kinder haben Hautausschläge, sagt die kleinwüchsige Frau, die ein traditionelles, farbiges Indio-Kleid trägt. Weshalb die Leute hier krank werden, erklärt ein Bauer, der sich ins Gespräch einmischt. Ich habe Angst, dass das Wasser, das ich aus meinem Brunnen schöpfe, Cyanid enthält, sagt der Mann. Diese hochgiftige Substanz benutzt der kanadische Bergbaukonzern, um das Gold aus dem Gestein zu lösen. Zurück bleibt eine Schlacke, die das Unternehmen in einem riesigen Auffangbecken sammelt. Nur dieses Becken sei nicht dicht und verseuche so das Wasser. Die Regierung habe zwar Wasserproben entnommen und dann beteuert, alles sei in Ordnung. Das sei aber gelogen, sagt der Bauer.
Bueno, son trabajadores del gobierno acompañados aquí de unos trabajadores de la empresa Montana que le estaba manipulando ya en ese momento.
Die Regierung habe das Ergebnis der Wasserproben manipuliert, denn die Regierung wolle die Goldmine um jeden Preis, vor allem der Arbeitsplätze wegen. Und tatsächlich brachte die Mine über 1000 Arbeitsplätze in die bettelarme Region. Angestellt wurden aber überwiegend ausländische Fachkräfte. Und diese auswärtigen, meist ledigen Männer brachten weitere Probleme ins Dorf.
Alcoholismo, la drogadicción para las mujeres, la prostitución muy jovencitas están.
Alkoholismus, Drogen und Prostitution gäbe es heute in San Miguel Ixtahuacan. Tatsächlich sieht man bei einem Rundgang durch das Dorf schäbige, düstere Spelunken, die ausschließlich von den Minenarbeitern leben.
Die
Widerstand gegen die Mine formiert sich vor allem über die Kirche. Udiel Miranda arbeitet für die Diözese in der Provinzhauptstadt San Marcos. Wenn die Mine nicht schließe, dann werde sich die Region um San Miguel entvölkern. Miranda spricht von einer weiteren, der dritten Vertreibung dieser Indios.
Por eso decimos que es una tercera forma de despojo de tierra en manos del capital.
Nach der Kolonisierung seien die Mam-Indios ein erstes Mal vertrieben worden, weg von ihren fruchtbaren Böden an der Pazifikküste. Vor gut 100 Jahren habe man sie auch von den weiter oben gelegenen Feldern verjagt. Und jetzt mache man ihnen auch noch das karge Berggebiet streitig. Dabei habe sich die Regierung verpflichtet, die Mine nur zu bewilligen, wenn auch die indigene Bevölkerung zustimme. Dieses Versprechen habe die Regierung gebrochen.
No hay un respeto a los derechos constitucionales de la misma forma que se le reconoce y se le respeta los derechos a la población.
Volksbefragungen habe es nur teilweise gegeben. Und obwohl die Mine nirgends eine Mehrheit fand, habe die Regierung die Lizenz erteilt. Guatemala wurde deswegen unlängst von der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte gerügt. Trotzdem hat die Regierung in Guatemala-Stadt die Mine bisher nicht geschlossen.
Franco Battel. Guatemala war vor 3 Jahren eines der vielen Länder, die in der Generalversammlung der UNO für die Deklaration über die Rechte der indigenen Völker stimmten. Wie passt das mit der eben geschilderten Situation zusammen und nützt diese Deklaration den Urvölkern überhaupt etwas? Thomas Akola berichtet.
Armstrong Wiggins war von Beginn weg beteiligt an den Arbeiten für die UNO-Deklaration über die Rechte der indigenen Völker. Der Miskito-Indianer aus Nicaragua arbeitet beim Indian Law Resource Center, einer Organisation indigener Juristen mit Sitz in den USA. Der Anfang sei schwierig gewesen, sagt Armstrong Wiggins.
When we first went to Geneva in 1977, it was very hard for people to believe what we were promoting, which was collective human rights law.
In Europa und Nordamerika orientiere sich das Konzept über Menschenrechte an der Einzelperson. Man habe erst mit der Zeit verstanden, was die Indigenen wollten: kollektive Menschenrechte für Gemeinwesen. Nach 30-jähriger Arbeit wurde die Deklaration am 13. September 2007 verabschiedet. Das sei ein Durchbruch gewesen, sagt Wiggins. Die Deklaration anerkenne das zentrale Recht der Urvölker auf Selbstbestimmung.
Sovereignty rights, treaty rights, land, territory, natural resources, environmental rights, education.
Selbstbestimmung, Kontrolle über Land und natürliche Ressourcen, Schutz des Lebensraums, Recht auf Bildung und Gesundheitsversorgung, Recht auf eigene Religion, Sprache und Kultur, alles sei festgehalten, meint Experte Wiggins. Doch die Form der Deklaration stellt ein Problem. Die aufgeführten Rechte sind nicht einklagbar, sondern eine Zielvorgabe, ein Appell. Dennoch könne man damit arbeiten, sagt Wiggins und nennt als Beispiel eine Klage gegen Nicaragua beim Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte.
For example, Nicaragua, it has a very progressive constitution and also we use lawsuits against Nicaragua.
Der Gerichtshof habe Nicaragua aufgefordert, kollektiven Landbesitz anzuerkennen. Dank des Urteils erhielt die Miskito-Gemeinde Awastingni schließlich den Besitztitel über 74.000 Hektar Land. Auf Guatemala angesprochen, sagt Wiggins, die Regierung handle widersprüchlich. Gegen außen gebe sie vor, für die Deklaration zu sein. Im Inneren aber seien die Gesetze noch sehr rückständig und die Gerichte nicht unabhängig.
Guatemala ratified the American Convention of Human Rights and with the Nicaragua case, Awastingni versus Nicaragua, Guatemala needs to look into that. And
Guatemala habe auch die amerikanische Konvention über Menschenrechte ratifiziert. Das Land müsse nun seine Gesetze ändern, etwa über den Bergbau in den Gebieten der Maya-Bevölkerung. Die Juristen des Indian Law Resource Centers wollen sich auch an die Weltbank wenden. Wiggins hofft, dass die Weltbank aufgrund der UNO-Deklaration über die Rechte der indigenen Völker ihre Kreditpolitik gegenüber Guatemala verschärft.
Der Bericht von Thomas Akola. Mehr zum Internationalen Tag der indigenen Völker gibt's auf drs.ch. Jim Knopf wird 50. Auch wenn er natürlich zeitlos der kleine und aufgeweckte Junge bleibt, der eines Tages per Paket auf Lummerland ankommt im Reiche Alfons des Viertel vor Zwölften. Am 9. August 1960 erschien die Geschichte Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, das erste Werk von Michael Ende, dem Autor, der später mit Büchern wie Momo und Die unendliche Geschichte weltberühmt wurde. Für Jim Knopf erntete Ende allerdings zuerst auch Kritik, falsche Kritik, meint Peter Buri.
Am Eingang von Kummerland, wo im ersten Jim-Knopf-Buch die Drachen wohnen, hängt ein Schild mit der Aufschrift «Achtung, der Eintritt ist nicht reinrassigen Drachen, bei Todesstrafe verboten». Dieses Verbot in altmodischer Frakturschrift sorgte 1960 für Aufsehen, als Jim-Knopf erstmals erschien. Reinrassige Drachen? Obwohl Michael Ende für seine erste Geschichte, die ihn weltberühmt machen sollte, schon 1961 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, wurde der geniale Autor befehdet. Das Wort reinrassig hätte er lieber in der Nazi-Mottenkiste motten lassen sollen, obwohl es höchst ironisch gemeint war. Auch dass Jim, das Findelkind, ein kleines Negerlein ist und auf den Namen Jim getauft wird, weil es für den Lokomotivführer Lukas, wie dieser sagt, einfach so aussieht, kam manchen Pädagogen in den falschen Hals. Man warf Michael Ende gar Darwinismus vor. Gerade dem völkischen Unsinn, den die Nazis auch mit Darwin veranstaltet hatten, hatte Ende mit seiner Geschichte eine Abfuhr erteilt. Da siegen nicht die Stärkeren, sondern die Guten. Seine von ideologischen Zwängen gesteuerte Jugendzeit fand Michael Ende in den Abenteuern von Jim Knopf neu, in einem beispiellosen Feuerwerk der Fantasie, das die reale Welt zwischen den beiden Polen, Lummerland und Kummerland, von Deutschland bis China in ein Märchenland ohne politische oder sonstige Grenzen verwandelt. Ein Märchenland, das freilich nichts Niedliches hat. Da gibt es, wie schon bei den Brüdern Grimm, die Bösen, gegen die sich Jim und sein Freund Lukas, der Lokomotivführer, behaupten müssen, auch mit technischen Mitteln, wie schon bei Jules Verne. Die Bösen sind aber auch ein bisschen dumm und der oder die klügste von ihnen, der Drache Frau Malzahn, lässt sich schließlich läutern. In Jim Knopf toben Fabelwesen und Naturgewalten wie bei Homer. Im Grunde genommen hat Michael Ende mit diesem Buch eine neue Odyssee komponiert. Für Kinder wie auch für Erwachsene. Und 15 Jahre nach Kriegsende das geschaffen, was gerade das deutsche Publikum damals brauchte, was aber auch anderswo bald auf offene Ohren stieß, was es in der sogenannten richtigen Literatur für Erwachsene damals in Deutschland noch kaum gab. Einen Raum für Fantasie, der um einiges versponnener, literarischer und reicher ist als die Welt von Donald Duck in Entenhausen, die vorher die Jugend des alten Europa erobert hatte. Einen Raum für Fantasie, der heute noch die Fantasie beflügeln kann.
18.34 Uhr, Zeit für den Faktor Zeit unserer Sommerserie. Zeit ist nicht gleich Zeit. Menschen haben je nachdem, welche Sprache sie sprechen, in welcher Kultur sie sich bewegen, auch eine andere Vorstellung davon, wie sich Vergangenheit und Zukunft zueinander verhalten und wie Gegenwart zerrinnt. Denn unsere Sprache, unsere Lebenswelt bestimmt unser Denken. Und das gilt auch, wenn es um den Zeitbegriff geht. Klaus Ammann hat mit einer Psychologieprofessorin gesprochen, die sich mit dieser ungleichen Zeit beschäftigt und mit Menschen, die zwischen verschiedenen Sprachen übersetzen und damit auch zwischen verschiedenen Zeiten.
Zeit.
Time.
Schritien.
Время.
Tango.
Zeit auf Englisch, Mandarin, Russisch und in der afrikanischen Sprache Lingala.
Time.
Schritien.
Время.
Tango.
Zeit, egal in welcher Sprache, egal in welcher Kultur, ist das Rückgrat unserer Existenz, sagt die Psychologieprofessorin Lira Boroditsky von der Stanford-Universität in Kalifornien.
Zeit ist eine dieser wunderbar mysteriösen Einheiten. Die Zeit läuft unaufhaltsam. Gleichzeitig ist die Zeit flüchtig, unfassbar. Wir können sie nicht hören, nicht riechen und nicht sehen.
Weil Zeit nicht fassbar ist, müssen wir sie umschreiben. Wir behelfen uns mit Bildern, mit Metaphern. Lira Boroditsky macht Beispiele aus dem Englischen.
We say, the best is ahead of us, or we're approaching the holidays as if we're walking on a path.
Wir sagen, das Beste liegt noch vor uns, oder die Ferien nähern sich, wie wenn wir auf einem Pfad vorwärts Richtung Ferien gehen würden. Oder wir sagen merkwürdige Dinge wie Zeit ist Geld oder Zeit heilt alle Wunden.
Im Englischen ebenso wie im Deutschen benutzen wir oft räumliche Ausdrücke, mit denen wir ansonsten horizontale Bewegungen beschreiben.
Zuotien, zintien, mintien. Gestern, heute, morgen.
Lelo nazalaki, lelo. Lelo nakuzala.
Вчера, сегодня, завтра.
Gestern, heute, morgen. In unserer Vorstellung bewegen wir uns von links, wo die Vergangenheit angesiedelt ist, nach rechts hin zur Zukunft. Sprechende anderer Sprachen nehmen diesen Zeitablauf laut Lira Boroditsky anders wahr. Die US-amerikanische Psychologin hat rund um den Globus unterschiedlichen Menschen nämlich eine einfache Frage gestellt.
Suppose I tell you, this spot right in front of you is today. Where would you put yesterday? And where would you put tomorrow?
Stellen Sie sich vor, da genau vor Ihnen ist heute. Wo ist für Sie gestern? Wo morgen? Und tatsächlich, Englisch- und Deutschsprechende ordnen die Zeit immer auf einer horizontalen Linie, anders die Chinesen. Etwa die Hälfte von ihnen hat bei gestern nach oben gezeigt, bei morgen nach unten.
You can't escape thinking this way about time.
Nochmals eine andere Orientierung hat die kalifornische Psychologin bei australischen Ureinwohnern entdeckt. Die Kuuk-Taiore richten sich nämlich immer nach den Himmelsrichtungen aus, auch wenn sie von der Zeit sprechen.
Now, what's amazing about languages like this is you have to use north, south, east and west at every scale. You have to say things like there's an ant on your southwest leg.
Sie sagen beispielsweise, oh, du hast ein Insekt an deinem südöstlichen Bein, oder hallo. Heißt auf Kuuk-Taiore, in welche Richtung gehst du? Sprich, wer nicht immer weiß, wo Norden liegt, der kann nicht mal auf die Anrede «Hallo» antworten. Kein Wunder, dass in der Wahrnehmung der Kuuk-Taiore sich auch die Zeit nach den Himmelsrichtungen orientiert. Sie verstreicht nämlich von Ost nach West.
In this community, time is laid out on the landscape and goes from east to west.
Jede Sprache, jede Kultur nimmt die Zeit auf ihre eigene Art wahr und sie hat ihre eigenen, auch grammatikalischen Mittel, um die Zeit darzustellen. Das ist eine besondere Herausforderung für diejenigen Menschen, die zwischen den Sprachen hin und her übersetzen. Yetjun Gu stellt fest, dass Mandarin präziser ist in der Beschreibung der Zeit als Deutsch, obwohl oder gerade weil das Verb nicht in verschiedene Zeitformen gesetzt werden kann.
Ich muss gestern, vorgestern, gestern Abend oder um wie viel Uhr gestern, vorgestern, muss ich genau angeben. Ich kann nicht wie bei Deutsch oder Englisch machen, I was oder ich war. Das geht nicht. Zwangsläufig ist eigentlich Chinesisch noch präziser.
Im Russischen gibt es, wie im Deutschen, Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsformen. Doch gleichzeitig hat jedes Verb zwei unterschiedliche Aspekte. Den vollendeten und den unvollendeten Aspekt. Je nach Aspekt wird die Handlung in der jeweiligen Zeitform präzisiert. Für Nichtrussen eine hohe Hürde, sagt die Slawistin Regula Sparlinger.
Das ist etwas, was beim russischen Kind einfach in Fleisch und Blut übergeht. Die müssen ja nie überlegen, brauche ich jetzt den unvollendeten Aspekt oder den vollendeten. Das ist selbstverständlich, das ist völlig im Gefühl drin. Und bei uns schaltet sich immer noch ein bisschen der Verstand hinein. Also ich überlege zuerst, nehme ich jetzt den Unvollendeten, nehme ich den Vollendeten, dann wähle ich und das verzögert und manchmal mache ich das nicht ganz korrekt.
Übersetzerinnen und Übersetzer des Russischen müssen sich dieser Gefahr bewusst sein. Oft müssen sie zudem nach eigenem Gutdünken Wörter einbauen, damit der nicht-russisch Sprechende die Zeitform richtig versteht. Anders bei Lingala. Diese Bantu-Sprache, die in beiden Kongo und Angola gesprochen wird, kennt ungefähr dieselben Zeitformen wie das Deutsche. Die Schwierigkeit beim Übersetzen sei eher kultureller Art, meint Bernardo Mpova-Nyunguta, denn Pünktlichkeit sei Lingala-Sprechenden weniger wichtig als Schweizern.
Bei uns ist es ein bisschen mehr locker. Was die Zeit anbelangt, wir sind nicht so pünktlich wie die Europäer, wenn ich so sagen soll. Ich weiß nicht, wegen was. Wir machen so Termin und wir wissen ungefähr, zwischen dieser Zeit bis dieser Zeit, ich soll irgendwo sein.
Das kann zum Beispiel vor Gericht, wo Bernardo Mpovanyunguta häufig als Übersetzer arbeitet, zu Verständnisproblemen führen.
Ich bin schon einmal in einen solchen Fall verwickelt und der Richter hat gefragt, ja, sie sind 30 Minuten zu spät gekommen. Und der andere hat seine Art auch erklärt, dass er hat probiert, aber anders ging nicht. Und der Richter wollte, dass er sich entschuldigt. Er hat nicht verstanden, aber die Frau hat verstanden. Die Frau hat gesagt, es tut uns leid. Und der Fall war in Ordnung.
Auch Lira Boroditsky von der Stanford-Universität bei San Francisco hat festgestellt, dass Zeit nicht überall so wichtig ist wie im Englischen oder im Deutschen. Die Psychologin macht ein Beispiel aus dem Indonesischen.
The closest Indonesian translation for the word time is waktu. Now this is a word that isn't used very frequently in Indonesian.
Zeit heißt auf Indonesisch waktu. Doch waktu wird viel weniger oft gebraucht als das englische time, weil vieles, was wir mit Zeitbegriffen ausdrücken, im Indonesischen anders beschrieben wird. So sagen wir ja oft, ich kann das nicht tun, ich habe keine Zeit. Das verstehen Indonesier normalerweise nicht. Zeit ist für sie etwas vom Wenigen, das alle haben. Sie würden viel eher sagen, es ist mir nicht möglich, das zu tun.
So you have to say, it's not possible for me to do it.
Auch Russinnen und Russen hätten praktisch immer Zeit, sagt Regula Sparlinger.
Ich habe noch nie einen Russen erlebt, der gesagt hat, ich habe keine Zeit. Das ist wirklich schon ziemlich unhöflich. Die Russen sind ja dafür berühmt, dass sie eine riesige Gastfreundschaft pflegen. Und ja, wenn jemand kommt, und oft kommt man in Russland spontan zu Besuch, dann nimmt man sich einfach Zeit. Das ist sowieso logisch für den Gast.
Ähnliches stellt Yejun Gu bei den Chinesen fest. Doch sie sagt auch, diese Einstellung zur Zeit verändere sich in letzter Zeit. Je vernetzter die Welt ist, je mehr Menschen Englisch sprechen, desto mehr Menschen übernehmen auch das westliche Zeitverständnis, dessen Pünktlichkeit, sagt Yejun Gu.
Seit dieser sogenannten Wirtschaftsreform oder Öffnung hat sich auch vieles geändert. Ne? Besonders bei Business, dann sind die Chinesen, müssen sie auch pünktlich sein, wenn sie Geschäfte mit Ausländern treiben. Ansonsten gibt es Probleme.
Wie wir mit Zeit umgehen, hängt also stark davon ab, wie wir uns selbst den abstrakten Begriff Zeit vorstellen. Und diese Vorstellung wiederum wird durch die Sprache, die wir sprechen, geprägt. Und wozu diese Erkenntnis? Lira Boroditsky sieht in ihr Antworten auf die uralte Frage, wie unser Gehirn abstrakt denkt.
Socrates wondered, how is it that we learn ideas like virtue? And he concluded that we don't learn about such abstract things. Instead, we recollect these ideas from past incarnations of our souls.
Bereits Sokrates fragte sich, wie wir Ideen wie Tugend lernen. Er kam zum Schluss, dass wir solche abstrakte Ideen nicht lernen können, sondern dass wir sie von vergangenen Inkarnationen unserer Seelen übernehmen. Das tönt natürlich nicht sehr wissenschaftlich, doch Philosophen, Psychologinnen und Linguisten haben während Tausenden von Jahren keine besseren Erklärungen gefunden.
Build these abstract domains actually is an answer to that question, to that long-standing mystery.
Wenn wir wissen, dass wir den abstrakten Begriff Zeit mit Hilfe von räumlichen Begriffen und Metaphern konkretisieren und verstehen können, dann können wir davon ausgehen, dass das menschliche Gehirn auch andere abstrakte Begriffe auf diese Weise erfasst.
Und zu verstehen, wie wir Menschen abstrakte Begriffe lernen, sei grundlegend, meint Lira Boroditsky, denn schließlich seien abstrakte Begriffe das, was den menschlichen Intellekt auszeichne. Also müssen wir doch wissen, wie wir es machen.
Abstract things are the most interesting things that we as humans talk about. They're the very hallmark of human sophistication. So we have to explain how we do it.
Das war ein Beitrag von Klaus Ammann in unserer Sommerserie Faktor Zeit. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fehlinger und für die Nachrichten Jan Krüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.